Stell dir mal vor, du nimmst die allerteuerste, am sorgfältigsten ausgearbeitete Unternehmensstrategie deiner Firma.
Mhm.
Also wirklich das Dokument, an dem die Führungsriege monatelang geschraubt hat. Und das übergibst du jetzt an eine hochintelligente KI.
Okay.
Und deine Anweisung lautet einfach nur, mach mal, führ das aus.
Ja, und die Maschine stürzt dann vermutlich ab. Oder sie produziert einfach nur völlig unbrauchbaren Unsinn.
Genau. Und zwar überhaupt nicht wegen irgendeines Softwarefehlers, sondern weil die eigentlichen, die ungeschriebenen Regeln deiner Firma absolut keinen logischen Sinn ergeben.
Richtig. Weil die sich nämlich massiv von dem unterscheiden, was in diesem wahnsinnig schicken Strategiedokument steht.
Ja.
Und das ist jetzt auch kein theoretisches Gedankenspiel aus einem Science-Fiction-Roman. Das ist die reale Ausgangslage von unserer heutigen Tiefenanalyse.
Absolut. Und das Thema ist ja super faszinierend. Worauf stützen wir uns heute?
Wir schauen uns einen extrem scharfsinnigen Essay von Igor Schwarzmann an. Der Titel ist Strategy as Protocol, also Strategie als Protokoll.
Mhm.
Und Schwarzmann behauptet dann nicht nur einfach nur, dass die meisten Unternehmensstrategien irgendwie schlecht sind. Er stellt die These auf, dass sie schlichtweg die völlig falsche Form haben.
Also um in einer von KI geprägten Welt überhaupt noch zu funktionieren, meinst du?
Genau. Die Form an sich ist schon das Problem.
Lass uns den Autor mal kurz greifbar machen, bevor wir diese Theorie komplett sezieren. Schwarzmann ist ja niemand, der jetzt aus dem Elfenbeinturm heraus kluge Ratschläge verteilt.
Nee, absolut nicht. Der Typ hat 15 Jahre Erfahrung als Berater.
Genau. Und zwar genau an dieser Schnittstelle von Unternehmenskultur und Technologie, quer durch Branchen wie Automotive, Finanzen, Gesundheitswesen, Asien, Europa, USA. Also der hat wirklich alles gesehen.
Und er war halt auch einer der allerersten, der schon 2021, also lange bevor wir alle täglich über ChatGPT gesprochen haben, Medienunternehmen in Sachen KI-generierter Inhalte beraten hat.
Ja, und inzwischen baut er sogenannte RAG-Infrastrukturen für Firmen auf.
Da sollten wir vielleicht ganz kurz einhaken, um diesen Begriff mal zu entzaubern. RAG steht für Retrieval Augmented Generation.
Klingt super technisch.
Ja, ist aber im Grunde ganz simpel. Das bedeutet, du fütterst ein KI-Modell nicht nur mit dem öffentlichen Wissen aus dem Internet, sondern du klemmst es quasi an die internen, spezifischen Daten eines Unternehmens an.
Ah, okay.
Und Schwarzmann nutzt das dann, um sogenannte kulturelle Signale in strukturierte Informationen umzuwandeln.
Kulturelle Signale? Das klingt in meinen Ohren jetzt immer noch nach so einem abstrakten Buzzword, oder? Wir reden da ja nicht von Kunstwerken im Foyer der Firma.
Nee, ganz und gar nicht.
Was genau füttert der in diese RAG-Systeme?
Wir reden da von der echten, rohen Realität des Arbeitsalltags. Also das sind Slack-Nachrichten, Meeting-Transkripte.
Krass.
Ja, oder Passive-Aggressive E-Mails, abgelehnte Budgetanträge. Einfach die Art und Weise, wie in internen Wikis bestimmte Themen immer wieder geschickt umschifft werden.
Wow, okay, das ist also wirklich die ungeschminkte Wahrheit.
Genau, all das sind kulturelle Signale. Sie zeigen, wie ein Unternehmen wirklich tickt. Im krassen Gegensatz zu dem, was auf der tollen Über-uns-Seite im Netz steht.
Mhm.
Und genau bei dem Versuch, diese kulturelle Analyse an eine KI zu delegieren, stieß Schwarzmann auf sein absolutes Kernproblem.
Er wollte der Maschine quasi beibringen, seinen Job zu machen, richtig. Er wollte seine eigene Methode, wie er diese Signale auswertet, als Prompt formulieren.
Und er ist grandios daran gescheitert.
Warum? Das ist doch sein eigener Job.
Ja, aber bei dem Versuch der KI, diese Parameter zu erklären, hat er plötzlich gemerkt, dass ihm sein eigener Arbeitsprozess teilweise selbst ein totales Rätsel war.
Ernsthaft?
Ja, er hat viele Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus getroffen. Er wusste halt instinktiv, wann eine Analyse gut genug war oder welche Kompromisse er eingehen musste, wenn die Daten sich widersprochen haben.
Ah, verstehe. Intuition.
Exakt. Und das Problem dabei ist, Intuition lässt sich einfach nicht delegieren. Man kann sie nicht programmieren, man kann sie nicht nach Fehlern durchsuchen.
Man kann sie also nicht debuggen.
Richtig. Und man kann sie auch nicht systematisch skalieren.
Weißt du, woran mich das total erinnert? An so ein altes, streng gehütetes Familienrezept.
Oh ja, gutes Bild. Du stehst da irgendwie neben deiner Großmutter in der Küche, sie wirft so eine Handvoll Gewürze in den Topf und sagt dann einfach, ja, du musst das nach Gefühl machen, bis es richtig riecht.
Genau, und für sie funktioniert das auch perfekt.
Eben. Aber wenn sie dieses Rezept jetzt an einen Sternekoch oder einen Soßchef weitergibt, schmeckt das Gericht völlig anders.
Ja.
Und wenn man versucht, diese Anweisungen nach Gefühl abschmecken, an einen Roboter zu verfüttern, der Roboter hat keine Ahnung, was er tun soll. Er hat kein Gefühl. Das ist eine super Analogie. Und im Unternehmenskontext hat dieses Kochen nach Gefühl wirklich massive oft richtig toxische Konsequenzen.
Was hier wirklich faszinierend ist, der Organisationstheoretiker Chris Argyris liefert uns genau dafür das perfekte Vokabular.
Ah ja, Argyris.
Genau. Der unterscheidet nämlich fundamental zwischen, also im Englischen nennt er das Theories espoused und Theories in use.
Also auf Deutsch quasi die verfofften oder behaupteten Theorien und die Theorien im Gebrauch.
Richtig. Lass uns das mal auf den normalen Büroalltag herunterbrechen, für dich als Zuhörer. Die behauptete Theorie, das ist das, was auf den Postern in der Kaffeeküche steht, oder?
Ganz genau. Sowas wie, wir sind super agil, wir begrüßen Risiken, wir haben eine total flache Hierarchie und eine offene Fehlerkultur.
Ah ja, der Klassiker.
Ja? Das ist die offizielle Strategie. Das ist dieses Hochglanz-Slide-Deck vom jährlichen Offsite-Meeting.
Mhm.
Die Theorie in Gebrauch ist hingegen der eigentliche Algorithmus, nach dem die Menschen wirklich handeln, wenn der Druck steigt.
Um da bei einem ganz konkreten Beispiel zu bleiben, ein Mitarbeiter nimmt diese offene Fehlerkultur ernst, testet mal ein neues Marketing-Tool, das Experiment scheitert komplett und kostet die Firma 500 Euro.
Und die behauptete Theorie würde jetzt sagen, toll, wir haben etwas Wichtiges gelernt.
Genau. Aber die Theorie in Gebrauch sieht dann eher so aus, dass dieser Mitarbeiter im nächsten Performance Review komplett abgestraft wird und der Abteilungsleiter einen Wutanfall bekommt.
Exakt so läuft das. Und das Resultat von dieser extremen Diskrepanz ist dann eine absolute Kultur des Schweigens.
Mhm.
Argyris formuliert das in einem echt brillanten Satz. Er sagt, wenn diese Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu groß wird, werden bestimmte Themen unbesprechbar.
Krass. Unbesprechbar.
Ja. Und das Schlimmste daran ist, sogar die Tatsache, dass sie unbesprechbar sind, wird unbesprechbar.
Also niemand traut sich überhaupt zu sagen, hey Leute, wir dürfen offensichtlich nicht darüber reden, dass wir für Fehler bestraft werden.
Genau. Es entsteht so eine unsichtbare Blackbox aus purer Angst und ungeschriebenen Regeln.
Okay, aber da hakt's bei mir gerade. Das führt mich nämlich zu einem massiven Widerspruch.
Schieß los.
Schwarzmann sagt ja, die Einführung von KI zwingt uns dazu, diese Fehler in der Organisation aufzudecken. Aber wenn man sich jetzt mal die öffentliche Debatte anschaut, wird KI doch permanent dafür kritisiert, dass sie selbst diese ultimative Blackbox ist.
Ja, das hört man oft.
Also so ein undurchsichtiger, kalter Algorithmus, der Lebensläufe einfach aussortiert oder Kredite ablehnt. Und am Ende weiß kein Mensch mehr, warum überhaupt. Wie soll denn ausgerechnet diese Technologie Licht in unsere dunklen Unternehmensflure bringen?
Dieser Reflex ist total verständlich. Aber der Essay zitiert da den Autor Adam Elkes. Und der stellt diese Perspektive wirklich komplett auf den Kopf.
Inwiefern?
Elkes argumentiert, dass wir der Maschine Eigenschaften zuschreiben, die eigentlich zutiefst menschlich sind.
Okay.
Der Algorithmus trifft keine eigenen irgendwie bösartigen Entscheidungen. Er ist lediglich die mathematische Formalisierung der Geschäftslogik, die die Menschen ihm vorgegeben haben.
Die KI ist also quasi nur der unerbittlichste Spiegel, den man einer Organisation vorhalten kann?
Elkes bringen jetzt super auf den Punkt. Algorithmen wirken unpersönlich, voreingenommen und undurchsichtig, weil die menschliche Bürokratie und die Machtstrukturen, die sie da modellieren, schon vorher unpersönlich, voreingenommen und undurchsichtig waren.
Ah, krass. Das heißt, wenn wir einer KI beibringen, neue Kandidaten nach den historischen Daten unserer Firma einzustellen und die KI dann plötzlich nur noch Männer Mitte 40 bevorzugt?
Dann hat die KI nicht plötzlich den Sexismus erfunden?
Nee, absolut nicht. Sie hat nur gnadenlos effizient das aufgedeckt, was die Personalabteilung in der Praxis, also als diese Theorie in Gebrauch, schon immer getan hat.
Richtig. Wer in so einem Moment dann einfach nur ruft, wir brauchen bessere Algorithmen, der lenkt im Grunde vom eigentlichen Problem ab.
Man schiebt einfach die Schuld auf die Software, damit das Management sich nicht mit den eigenen tiefsitzenden Vorurteilen auseinandersetzen muss.
Genau das.
Okay. Wenn also unsere menschliche Undurchsichtigkeit das eigentliche Gift ist, wie sieht dann das Gegengift aus? An diesem Punkt führt Schwarzmann ja sein Kernkonzept ein. Er sagt, behandle Strategie nicht als Geschichte, sondern als Protokoll.
Ja. Ein Protokoll im Sinne dieses Essays ist ein offener Stack, also ein Stapel aus Frameworks, ganz klaren Entscheidungsregeln und definierten Einschränkungen.
Mhm.
Und das absolute Schlüsselelement dabei, es ist in klarem Text geschrieben.
Okay.
Es muss so strukturiert sein, dass eine Maschine es ausführen kann, aber ein Mensch es auch lesen und vor allem kritisieren kann.
Ich muss hier mal kurz für dich als Hörer einhaken, damit das nicht zu abstrakt bleibt. Wir reden hier jetzt nicht von so einem 50-seitigen PDF, das irgendwo auf einem vergessenen SharePoint-Server verschimmelt, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Wie sieht so ein Protokoll in der echten Praxis aus? Ist das eine Notion-Seite oder ein interaktives Flussdiagramm?
Es kann durchaus ein zentrales Firmenwiki sein oder so eine Art GitHub-Repository für Entscheidungen. Stell dir einfach vor, es gibt eine glasklare, ausformulierte Regel für das Abbrechen von Projekten.
Okay.
Anstatt dass dein Chef nach 3 Monaten plötzlich Bauchschmerzen bekommt und einfach sagt, so, wir stampfen das jetzt ein, gibt es ein Protokoll. Und darin steht dann, wenn ein Projekt sein Budget um 15% übersteigt und 2 Schlüsselmetriken in Folge nicht erreicht, dann treten folgende 3 Prüfschritte in Kraft.
Wow, das ist extrem konkret. Und wenn nun eine Entscheidung getroffen wird, verweist man einfach auf den genauen Absatz in diesem Protokoll, der diese Entscheidung legitimiert.
Exakt. Zoe Shaman, eine Strategin, die da in der Quelle zitiert wird, beleuchtet genau dieses Dilemma. Sie sagt: Die meisten Strategen fangen bei wirklich jedem neuen Projekt quasi bei Null an.
Alles verläuft extrem linear.
Ja. Es gibt keine Methode, das einmal Gelernte in ein Regelwerk zu gießen, das das nächste Projekt dann irgendwie intelligenter macht.
Wenn Schwarzmanns Arbeit nun aber darin besteht, genau solche Protokolle zu schreiben, hat er plötzlich einen enormen Hebel, oder?
Genau. Wenn die KI ihm ein schlechtes Ergebnis liefert, sagt er nicht mehr, oh, die KI ist dumm. Er schaut in sein eigenes Protokoll. Sucht die Regel, die zu dem schlechten Ergebnis geführt hat, und passt sie an.
Er debuggt sozusagen seine eigene Strategie.
Richtig. Sobald die Logik aus den Köpfen der Führungskräfte herausgeholt und in Textform gegossen ist, verliert sie völlig ihren mystischen Status. Sie wird einfach zu einem Werkzeug, das man optimieren kann.
Da schrillen bei mir jetzt allerdings sämtliche Alarmglocken.
Warum das?
Naja, wenn ich jeden Schritt, jede Bedingung, wirklich jede noch so kleine Abzweigung meines Arbeitsalltags in ein derart starres Protokoll pressen muss, ersticken wir dann nicht jegliche Form von Kreativität?
Ich verstehe, was du meinst.
Wir lernen doch ständig überall, dass Innovation eigentlich Freiheit braucht. Ist diese extreme Strukturierung nicht am Ende einfach nur der feuchte Traum eines Kontrollfreaks, der alles mikromanagen will?
Das ist ein super spannender Punkt, denn diese Sorge ist echt tief in unserer Arbeitskultur verankert. Wir setzen Struktur sehr oft mit Zwang gleich. Und Kreativität verwechseln wir gerne mit purer Anarchie.
Stimmt, ja.
Der Essay bricht diese Annahme aber mit einem absolut fantastischen Beispiel aus der Musikgeschichte auf. Es geht da um Fela Kuti, den legendären Erfinder des Afrobeat.
Oh, wow.
Ja, ehe man seine Musik hört, also diese endlos fließenden, extrem wilden, energetischen Jams, dann denkt man unweigerlich an absolute Formlosigkeit und grenzenlose Freiheit.
Absolut, man stellt sich halt Musiker vor, die einfach auf die Bühne gehen und loslegen, getragen vom reinen Moment.
Die Realität in Fela Kutis Kommune in Lagos, der Calcutta Republic, sah aber völlig anders aus.
Echt?
Ja. Seine Band probte in stundenlangen, oft echt nächtelangen, extrem disziplinierten Sessions.
Okay, das hätte ich nicht erwartet.
Die spielten exakt denselben Rhythmus, dieselbe Bassline, dieselben Bläsereinsätze immer und immer wieder. Sie haben diese Vorgaben so lange in ihr Muskelgedächtnis gehämmert, bis jeder einzelne Musiker das Tempo und die Struktur blind verinnerlicht hatte.
Die haben quasi das Protokoll des Songs komplett auswendig gelernt?
Exakt. Die epischen Improvisationen, für die Fela Kuti so berühmt ist, waren absolut nicht das Fehlen von Struktur.
Sondern?
Im Gegenteil. Erst weil das Fundament so unglaublich massiv und unerschütterlich war, erst weil wirklich jeder wusste, wo die exakten Grenzen des Songs lagen, konnten sich die Solisten völlig frei bewegen, ohne dass das Stück in sich zusammenfiel.
Wahnsinn.
Der Essay formuliert daraus eine der meiner Meinung nach wichtigsten Thesen überhaupt. Struktur tötet Kreativität nicht. Struktur ist der Groove.
Struktur ist der Groove. Das ist ein unfassbar starkes Bild, gerade für den Unternehmensalltag.
Ja, finde ich auch.
Wenn wir das mal übersetzen, wenn ich als Mitarbeiter in einem Team ganz genau weiß, was unsere Entscheidungsregeln sind, welche Risiken wir eingehen dürfen und wann wir ein Projekt stoppen müssen.
Mhm.
Wenn ich diese Bassline also wirklich verinnerlicht habe, dann muss ich ja nicht für jeden noch so kleinen Akkordwechsel zu meinem Chef rennen und brav um Erlaubnis fragen.
Richtig.
Ich kann dann innerhalb meiner Leitplanken anfangen, ein echtes Solo zu spielen. Ich weiß plötzlich, welche Wände im Unternehmen tragend sind und welche ich einfach einreißen oder bunt anmalen kann.
Um diesen Gedanken jetzt noch weiterzuführen, verknüpft die Quelle diesen musikalischen Groove mit Konzepten aus der modernen Militärführung.
Okay, das ist jetzt ein harter Schnitt.
Ja, aber es passt perfekt. General Stanley McChrystal hat den Begriff des Shared Consciousness geprägt, also des geteilten Bewusstseins.
Was genau meint er damit?
Im Kern bedeutet das, die Einheiten ganz am Rand der Organisation, also die Teams draußen an der Front, verstehen das übergeordnete Protokoll, also die Mission, so tiefgreifend, dass sie komplett autark agieren können.
Aha.
Sie brauchen gar keinen ständigen Funkkontakt mehr ins Hauptquartier, um auf eine völlig neue Situation zu reagieren, weil sie einfach genau wissen, wie das Hauptquartier in diesem Fall entscheiden würde.
Wir springen hier gerade von einer nigerianischen Afrobeat-Kommune direkt zum US-Militär, was erstmal echt wild klingt. Aber die Parallele ist offensichtlich.
Total.
Beide Systeme funktionieren ja nur, wenn die lokale Autonomie durch ein extrem klares, zentrales Verständnis der Regeln abgesichert ist.
Ganz genau.
Allerdings, Fela Kutis Kommune funktionierte teilweise auch durch extrem starken persönlichen Druck des Bandleaders. Damit so ein Protokollsystem jetzt im Büro nicht zu so einer Art digitaler Diktatur verkommt, in der alle nur starr dem Code gehorchen, fehlt uns da noch eine essentielle Zutat, oder?
Gut aufgepasst, diese Zutat ist die psychologische Sicherheit. Hier bringt Schwarzmann die Harvard-Professorin Amy Edmondson ins Spiel.
Ah, die Expertin für Fehlerkultur.
Ja. Sie sagt, ein Protokoll bringt dir absolut gar nichts, wenn die Mitarbeiter Angst haben, Fehler in diesem Protokoll aufzuzeigen.
Das leuchtet ein.
Wenn die Führungskraft immer noch durch reine Einschüchterung regiert, dann nutzt dir auch das beste Unternehmenswiki am Ende nichts. Wahre psychologische Sicherheit entsteht erst, wenn Menschen das System selbst hinterfragen dürfen, ohne irgendwelche persönlichen Konsequenzen fürchten zu müssen.
Und da sind wir ja im Grunde wieder bei der Überwindung dieser Blackbox.
Mhm.
Wenn so eine Entscheidung nur im Kopf meines Chefs existiert und ich diese Entscheidung kritisiere, dann kritisiere ich ja automatisch ihn als Person.
Richtig. Du greifst frontal seine Autorität an.
Und das ist gefährlich. Wenn die Entscheidungsgrundlage aber als Textauszug in unserem gemeinsamen Protokoll steht, dann greife ich nicht den Chef an. Ich greife einfach eine fehlerhafte Zeile Code an.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Ja. Ich werde dann vom potenziellen Aufrührer zum Problemlöser.
Das führt uns wirklich elegant zurück zu Chris Argyris, den wir vorhin mit den Theorien schon besprochen haben. Der hat nämlich noch ein weiteres Konzept geprägt, das hier einfach perfekt greift. Die Unterscheidung zwischen Single-Loop-Learning und Double-Loop-Learning.
Okay. Das musst du für uns nochmal anschaulicher machen. Was ist die einfache Schleife und was ist die doppelte?
Ein klassisches Beispiel für Single-Loop-Learning ist ein Thermostat.
Okay.
Das ist auf 20 Grad eingestellt. Die Temperatur fällt jetzt auf 18 Grad. Das Thermostat merkt diesen Fehler und schaltet die Heizung an. Problem gelöst.
Macht Sinn. Und wie sieht das im Büro aus?
Auf den Büroalltag übertragen. Ein Prozess dauert viel zu lange, die Deadline droht zu platzen. Du machst 3 Tage unbezahlte Überstunden, um das Projekt dann doch noch irgendwie abzugeben. Du hast das unmittelbare Problem zwar gelöst, aber das System an sich hast du überhaupt nicht verändert. Die nächste Deadline wird also garantiert wieder platzen.
Okay, verstehe. Und Double Loop Learning wäre dann quasi, wenn das Thermostat fragen würde, Moment mal, warum steht hier in dem Raum eigentlich dauernd das Fenster offen?
Ganz genau. Besser kann man es nicht ausdrücken. Beim Double-Loop-Learning hinterfragst du die Parameter selbst. Du gehst wirklich an die Wurzel.
Mhm.
Anstatt Überstunden zu machen, stellst du den Prozess in Frage und sagst, warum nehmen wir Projekte mit derart unrealistischen Zeitplänen überhaupt an? Wer hat eigentlich diese Regel aufgestellt?
Das Problem ist aber oft in Organisationen, in denen Strategie eine unsichtbare Blackbox ist, da wird so ein Double-Loop-Learning ganz schnell als Insubordination betrachtet. Du sollst strampeln, aber nicht das System hinterfragen.
Exakt. Wenn die Strategie aber ein Protokoll ist, ist Double-Loop-Learning nicht nur erlaubt, es ist der eigentliche Zweck der Übung.
Ja.
Wenn du feststellst, dass eine Regel ständig zu Überstunden führt, dann machst du einfach einen Vorschlag, genau diese Regel im Protokoll umzuschreiben.
Genau. Du verbesserst die Maschine für alle, die nach dir kommen. Schwarzmann beschreibt das als den ultimativen KI-Vertrauensstrategie-Kreislauf.
Wie genau sieht dieser Kreislauf aus?
Ein klares Protokoll ermöglicht es dir erstmal, Aufgaben überhaupt sinnvoll an die KI abzugeben. Die Notwendigkeit der KI, dann klare Prompts zu geben, zwingt das Unternehmen zu noch mehr Transparenz. Ah, und diese Transparenz vernichtet dann die Blackbox und schafft Vertrauen bei den Mitarbeitern.
Genau, und dieses Vertrauen wiederum ermutigt sie dann zum Double Loop Learning, was das Protokoll wieder weiter verbessert. Mit jeder Runde in diesem Kreislauf machst du die Organisation intelligenter und auch widerstandsfähiger.
Das klingt nach der absoluten Utopie der modernen Wissensarbeit. Wir haben das theoretische Fundament, wir haben die Technologie in Form von diesen AG-Systemen und KI-Modellen, um all das sofort umzusetzen.
Ja.
Was mich jetzt zu der alles entscheidenden Frage bringt, auf die dieser gesamte Essay eigentlich zusteuert: Warum zum Teufel macht das dann nicht einfach jedes Unternehmen?
Die Antwort darauf ist echt der unbequemste Teil dieser ganzen Analyse. Die Quelle macht nämlich unmissverständlich klar, woran es am Ende scheitert. Der wahre Widerstand in den Vorstandsetagen und in den Teamleiterbüros, der richtet sich gar nicht gegen KI als Technologie.
Okay.
Er richtet sich auch überhaupt nicht gegen neue Software-Tools oder so. Der tiefste, oft völlig unbewusste Widerstand, der richtet sich gegen das Gesehenwerden.
Die Angst vor der Sichtbarkeit?
Ja. Ein Protokoll ist unbestechlich. Wenn deine Strategie ein transparenter Code ist, dann entsteht automatisch ein Audit-Trail.
Mhm. Man kann also alles nachverfolgen.
Genau. Man kann jeden Fehler, jede Budgetkürzung, jede verpasste Chance exakt auf die Regel zurückverfolgen, die dazu geführt hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Man kann sehen, wer diese Regel damals aufgestellt hat.
Aha. Opazität, also Undurchsichtigkeit, ist für viele Menschen in Machtpositionen einfach ein extrem komfortabler Schutzschild.
Absolut.
Wie oft haben wir in Firmen schon diesen klassischen Satz gehört, ja, die Umstände haben sich leider geändert oder das Management hat diese Entscheidung nach Abwägung aller Faktoren so getroffen.
Ja, die perfekte Nebelkerze.
Genau. Niemand muss persönliche Verantwortung übernehmen. Wenn ich aber meine Entscheidungskriterien vorab glasklar in so ein Protokoll schreiben muss, dann mache ich mich extrem angreifbar. Wenn die Kriterien schlecht sind, stehe ich als derjenige da, der schlechte Kriterien formuliert hat.
Und genau deshalb werden wir in den nächsten Jahren erleben, dass viele Unternehmen auf halbem Weg einfach kapitulieren werden. Die werden Millionen für KI-Lizenzen ausgeben, aber sie werden scheitern, weil sie sich schlichtweg weigern, die eigentliche kulturelle Arbeit zu leisten.
Mhm.
Sie wollen zwar die Effizienz und die Geschwindigkeit der Maschine, aber sie wollen ihre undurchsichtigen Machtstrukturen, ihre kleinen Reviere und vor allem ihre Intuition als unantastbares Privileg unbedingt behalten.
Sie wollen die Magie der Fehler-Kuti-Jams, aber sie weigern sich strikt, den Groove aufzuschreiben und die Nächte im Proberaum zu verbringen.
Perfekt zusammengefasst.
Das ist ein fantastisches Fazit. Wir stehen hier eigentlich überhaupt nicht vor einem technologischen Problem, sondern vor einem zutiefst psychologischen. Strategie darf einfach nicht länger das elitäre Geheimnis der Chefetage sein.
Richtig.
Sie muss ein lebendiges, kodiertes Protokoll werden, an dem Mensch und Maschine gemeinsam arbeiten können.
Absolut.
Um diese gewaltigen Konzepte aus dem Abstrakten jetzt mal in deine ganz persönliche Realität als Hörer zu holen, möchte ich dir zum Abschluss noch ein kleines Gedankenexperiment mit auf den Weg geben.
Oh, sehr gut.
Denk mal an deinen morgigen Arbeitstag. Betrachte das größte, zäheste Problem in deiner eigenen Abteilung. Diese eine dysfunktionale Routine, über die alle am Tisch immer nur stillschweigend die Augen rollen. Also eure ganz persönliche, unbesprechbare Blackbox.
Mhm.
Stell dir vor, du bekommst jetzt die Aufgabe, genau dieses dysfunktionale Verhalten so präzise als Prompt für eine KI aufzuschreiben, dass die Maschine eure Frustration absolut fehlerfrei simulieren kann. Welche absurden, versteckten Regeln müsstest du da plötzlich in ganz klaren Sätzen offenlegen? Und könnte der bloße Akt, diese unausgesprochenen Regeln endlich mal aufzuschreiben, vielleicht der allererste Schritt sein, um den Bann zu brechen und euer eigenes Protokoll komplett neu zu schreiben?